Es ist ein Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Es ist ein Vorrecht, ihm zu glauben. Ein Vorrecht, ihn persönlich zu kennen. Das erinnert mich an gestern. Ich habe in Krefeld eine Kleinigkeit in einem Geschäft gekauft. Da war ein netter junger Mann. Und es waren nicht andere Leute dabei, nur noch eine Verkäuferin. Und ich fragte ihn über den Ladentisch, haben Sie schon je ein persönliches Erlebnis mit Gott gehabt? Und ich tat es so von Herzen. Und er schaute mich an und sagte, nein, noch nicht. Ich sagte, es kann aber noch geschehen. Und mal sehen, was Gott tut. Irgendwie und irgendwann wird Gott die Letzten herausrufen. Wir wissen nicht, wo sie sind, aber Gott kennt die Seinen. Und sofern die Seinen gerettet sind, werden sie auch ihn kennen. Fühlen wir uns wohl in der Gegenwart Gottes, danken wir ihm für jedes Wort, das an uns ergeht und für alle Segnungen, die er bereits gegeben hat und für das, was noch geschehen wird. Ihr wisst ja, dass ich in früheren Jahren ein sehr schneller Prediger war. Ich werde immer langsamer. Nicht deswegen, weil ich auch älter werde. Die Sänger haben ja ein schönes Lied gesungen. Es bleibt nicht alles so beim Jungen. Es geht auch hin zum Alten. Und selbst die Jüngsten unter uns merken doch, dass sie älter werden. Die heute 18-Jährigen denken zurück, wie es war, als sie 14 waren. Die 14-Jährigen, wie es war, als sie die Schule begannen. Und die 30-Jährigen auch, die jeder denkt zurück. Und wir alle haben ein irdisches Wachstum und wir hoffen, auch ein geistliches Wachstum zu haben. Und die selige Hoffnung, die wir alle, die wir gläubig geworden sind, in uns tragen, ist doch die, dass wir in Kürze aus diesem Leibe erlöst werden, herausgenommen werden und jung sein werden in einem Auferstehungsleib, in dem wir nie mehr müde, krank oder sonst was werden können, sondern in alle Ewigkeiten bleiben, wie wir sind. Da gibt's dann kein Älterwerden mehr, kein Kranksein. Freut euch nicht darüber. Besonders wir, die wir älter werden, wenn alles schon so nicht mehr ganz funktioniert, die Glieder sich nicht mehr so geschmeidig bewegen, denken wir stets daran, dass unser Herr bald kommt und dass dann auch für uns der glorreiche Morgen anbricht und der Tag ja nie ein Ende nehmen wird. Der Herr selbst wird als Sonne scheinen und wird dann alle Tränen von unseren Augen abwischen. Ich möchte mich an das gelesene Wort anschließen und dann zu den Propheten und zum Neuen Testament übergehen. Aus Psalm 34 haben wir gehört, ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer da soll sein Lob in meinem Munde sein. Dieser Vers ist eigentlich eine Prüfung für uns alle. Wir denken an das Wort des Apostels Paulus. Sage Gott Dank für alles in jeder Lage, denn so will Gott es haben. Und wie oft fällt es mir und vielleicht uns allen schwer, wenn Prüfungen über uns kommen, wenn Tage kommen, die uns nicht gefallen, wenn viel Unangenehmes, Ungerechtes und was immer damit verbunden sein kann, über uns kommt, dann fühlen wir uns dabei gar nicht wohl. Speziell dann, wenn die Ungerechtigkeit Überhand nimmt, wenn sie bei anderen und in der Welt Überhand nimmt, stört es uns noch gar nicht so sehr. Aber wenn es uns trifft, wenn wir in Dinge hineingezogen werden, wo wir spüren, dass Ungerechtigkeit über uns hereinbricht, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Man kann die Lasten anderer leichter tragen als seine eigenen und die Prüfungen anderer besser beurteilen und bestehen als die eigenen Prüfungen. Aber wollen wir dieses Wort, ich zu meinem und jeder zu seinem Herzen reden lassen, ich will den Herrn allezeit preisen, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Wir haben ja nicht Menschen zu rühmen, sondern den Herrn, und der Herr hat uns in schwierigen Lagen kein Leid zugefügt. Er war unser Trost, unsere Zuversicht, unsere Hilfe. Und so können wir auch in schwierigen Lagen unserem Herrn die Ehre geben, auch wenn Schmerz unser Herz erfüllen mag. Dann steht weiter, des Herrn soll meine Seele sich rühmen, die Demütigen sollen es hören und sich freuen. Die anderen werden gar nicht kommen, wo der Name des Herrn gerühmt wird, aber die Demütigen, die sich wirklich vor Gott gedemütigt haben, denn so steht's geschrieben, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Ein Mensch muss sich als erstes unter die gewaltige Hand Gottes beugen. Er muss Gott anerkennen. Er muss den Plan Gottes mit der Menschheit respektieren und sich so unter die gewaltige Hand Gottes beugen, damit der Herr ihn aus dem Staube herausnehmen und auf Felsengrund stellen kann. Und wenn das geschieht, dann ist Lobgesang, dann ist Freude, dann ist Friede in unserem Herzen. Und wie geschrieben steht, die Demütigen sollen es hören und sich freuen, wenn der Herr von Herzen und von ganzer Seele gerühmt wird. Seid doch einmal ganz ehrlich mit euch selber. In allen Prüfungen, die uns widerfahren mögen, darf es nicht dahin kommen, dass Satan uns noch obendrein gegen den Herrn aufbringen könnte. Denn das ist nämlich sehr oft der Fall. Zuerst will er uns irgend in etwas hineinstürzen und dann sagen, ja, seht ihr, so hat es der Herr zugelassen. Wollen wir bitte alle Zeit wachsam sein und unser Vertrauen ganz auf Gott und auf die Gnade setzen und dem Satan gar keine Chance geben, uns gedanklich irgendetwas einzugeben, über das wir dann zu Fall kämen. Dann heißt es, wie schon vorgelesen wurde, verherrlicht mit mir den Herrn und lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Ich wünschte manchmal wirklich, und ich meine auch Gott, dass in unserer Mitte mehr Lobgesang, mehr Anbetung, freie Entfaltung dessen, was der Einzelne empfindet in der Gegenwart Gottes. Wer loben möchte, der lobe. Wer Amen sagen möchte, sage Amen. Wer Halleluja rufen möchte, rufe Halleluja. Dass wir einfach aus der Zwangsjacke herausgenommen werden und dem Herrn freimütig danken können, ob für sein Wort, für seine Gnade, für das, was er an uns getan hat. In jedem Fall dürfen uns die Dinge des Alltags nicht so bedrücken, dass die Freude am Herrn nicht mehr unsere Stärke sein könnte, sondern dass in jeder Lage, unter allen Umständen, die Freude am Herrn unsere Stärke bleibt. Und dann wird er uns sicherlich auch noch die Gnade schenken, für unsere Feinde zu beten. Und dann könnte es uns ergehen, wie Hiob, der für seine Freunde betete und Gott wandte sein Schicksal. Und es könnte sein, wenn wir aufrichtig und ehrlich für solche Menschen beten können, die uns übel mitspielen möchten, wenn wir für sie beten, dann könnte Gott ja auch unser Geschick wenden und seinen starken Arm offenbaren. Möge es geschehen. Ich möchte, weil schon angeklungen ist, dass wir hier sind, um Gottes Wort zu hören, einige bekannte Stellen lesen. Die erste aus Amos Kapitel 8, Vers 11. Amos Kapitel 8, Vers 11. Wisset wohl, es werden Tage kommen, so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Da will ich einen Hunger ins Land senden, doch nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Amen. Wer verschiedene Übersetzungen hat, man findet dort die Redewendung, um die Weisungen Gottes des Herrn zu hören, um die Offenbarungen Gottes des Herrn zu hören. Es gibt verschiedene Übersetzungen, sie alle treffen oder offenbaren den gleichen Sinn. Es geht in entscheidenden Tagen und Zeiten, die von heilsgeschichtlicher Bedeutung sind, nicht nur darum, dass irgendjemand aus Matthäus 13 oder aus Markus 12 oder Lukas 24 einige Stellen liest und dann seinen Kommentar darüber gibt. In solch entscheidenden Zeiten, wie wir jetzt angekommen sind, müssen die entsprechenden Stellen gesucht und gefunden werden, die dem Volke Gottes zugedacht waren, damit auch wir die Verheißungen, die uns gehören, aus dem Worte erfahren, sie glauben und dann auch erleben. Das unterscheidet eigentlich die Gemeinde des lebendigen Gottes von allen anderen Glaubensrichtungen. Und wir stellen an dieser Stätte in aller Demut den Anspruch, dass uns Gottes heiliges Wort durch den Heiligen Geist geoffenbart wurde. Hier haben nicht Menschen gedeutet oder ihre Meinungen verbreitet. Wir haben Gottes heiliges Wort gehört und es ist uns durch den Heiligen Geist in den Zusammenhängen und in der Bedeutung wirklich geoffenbart worden. Das sagen wir dankbar vor dem allmächtigen Gott. Wenn also hier geschrieben steht, dass Tage kommen werden, in denen Gott einen Hunger ins Land senden würde, nicht einen Hunger nach Brot oder Wasser, sondern einen Hunger, die Worte, die Weisungen, die Offenbarungen Gottes, des Herrn zu hören. Deshalb sind wir heute hier aus verschiedenen Ländern und Nationen. Haben wir das begriffen? Denn wir leben in diesen Tagen, in denen Gott diesen Hunger sandte. Es ist wirklich die Zeit, von der die Propheten damals gesprochen haben. Es gab besondere Abschnitte in der Heilsgeschichte, wie es besondere Abschnitte in der Menschheitsgeschichte gab. Und dann haben wir Menschen, die in dieser Menschheitsgeschichte besonders hervorragen, ob sie Könige waren, ob sie Kaiser waren, ob sie Heerführer waren, ob sie Wissenschaftler waren, was immer. Es gibt Menschen, die ragen hervor innerhalb der Menschheit. Dann haben wir innerhalb der Heilsgeschichte Männer Gottes im Alten und im Neuen Testament, die einfach hervorragen. Nicht jeder war Abraham, nicht jeder war Moses, nicht jeder war Elia, nicht jeder war Paulus, nicht jeder war Petrus oder Johannes. Aber Gott hatte Menschen, die einfach hervorragten auch innerhalb der Heilsgeschichte. Und das waren solche Männer, die von einer göttlichen Berufung wussten, die nicht nur gepredigt haben, sondern durch die Gott reden konnte, durch die Gott wirken konnte, durch die er aktuell alles auf den neuesten Stand in seinem Reiche bringen konnte. Und wir glauben, dass Gott heute in derselben Weise wirkt, wie es je und je getan hat. Und wir glauben daran, dass er einen Mund auf Erden haben muss, um reden zu können. Er muss wirken können. Er muss sich offenbaren können. Unsere Sehnsucht geht dahin, dass je länger, je mehr sich Gott offenbaren könnte. Nicht alle Propheten waren große Männer, aber wenn Gott sie dazu berufen hat, ich denke gerade auch an Amos, von dem wir eben gelesen haben, durch den Gott gesprochen hat, er sagt in Kapitel 7 ein sehr bedeutsames Wort, Amos Kapitel 7 von Vers 12, ein schöner Zusammenhang, es heißt hier, Amos 7 von Vers 12, darauf sagte Amazia zu Amos, sehe, mache dich auf, fliehe ins Land Juda, iss dort dein Brot und weissage dort. In Bethel aber darfst du nicht länger als Prophet auftreten, denn Bethel ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Ja, heute würde man sagen, eine Bischofsstadt mit einem schönen Dom, etwas ganz Hervorragendes. Und da sollte ein Prophet des Herrn, ein Seher, überhaupt nicht reden. Ja, warum nicht? Weil die Menschen nicht bereit waren, auf das zu hören, was Gott diesem Manne gezeigt hatte. Das Wort Seher steht ja im Alten Testament immer wieder, aber hier wird es direkt in Verbindung mit dem Wortbegriff Prophet verwendet. Darauf sagte Amazia zu Amos, Seher, also biblische Propheten waren Seher. Sie sahen in Visionen, was Gott ihnen offenbarte und zeigte, um dann durch Inspiration des Heiligen Geistes das im Gesicht Gesehene dem Volke vorzutragen und weiterzugeben im Namen des Herrn. Und wie gesagt, dieser Mann, der sagte, mache dich auf, iss dein Brot woanders und so weiter und weissage nicht hier, denn Bethel ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Je höher sich die Menschen dünken, je wichtiger sie sich vorkommen oder der Verein, dem sie angehören, umso größer ist die Gefahr, die Einfachheit Gottes abzulehnen und überhaupt nicht zu begreifen, dass Gott es ist, der es gut mit ihnen meint. Und das darf hier noch hinzugefügt werden. Solange Gott noch redet und Propheten früh und spät sendet, hat er uns noch nicht aufgegeben. Dann hat er noch Gnade für uns. Dann meint er es noch gut mit uns. Dann ist noch Hoffnung für uns. Haben wir das begriffen? So hat Gott im Alten Testament seine Knechte früh und spät gesandt. Hat, wie an einer Stelle geschrieben steht, durch die Propheten dreingeschlagen. So steht's wörtlich geschrieben. Und was war's? Die Menschen haben nicht begriffen, wie gut Gott es mit ihnen meint, dass er noch einen Mann zu ihnen sendet, einen Seher, damit er durch ihn zu ihnen sprechen kann. Es gibt die Stelle im Neuen Testament, Gott hat uns gnädig heimgesucht. Und in Verbindung damit nannten sie Jesus seinerzeit einen Propheten. Ihr Lieben, er war Prophet, er war Priester, er war Mittler, ist es heute noch, Fürsprecher und so weiter. Er ist aber mehr als Prophet. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Er, der in der Herrlichkeit war, hat sie dort zurückgelassen, kam zu uns, damit wir die Möglichkeit bekämen, zu ihm zu kommen. Ich lese hier weiter von Vers 14. Da gab Amos dem Amazia zur Antwort: Ich bin kein Prophet. Ich bin kein Mitglied einer Prophetenschule, sondern ein Hirt bin ich und züchte Maulbeerfeigen. Merkt ihr? Er hat genau gesagt, was er ist. Ganz genau gesagt, was er ist. David hätte sagen können, ich bin ein Hirte. Jeder hätte sagen können, was er von Haus aus war oder ist. Aber dann kam ein Tag der göttlichen Berufung und damit war es geschehen. Eine göttliche Entscheidung war gefallen. Wohl jedem Menschen, der das ABC des Gläubigseins begreift, nämlich göttliche Entscheidungen zu respektieren. Wer göttliche Entscheidungen nicht respektieren kann, darf überhaupt nicht damit rechnen, mit Gott geistlich ans Ziel zu gelangen. Ich habe vor kurzem jemandem gesagt, ich möchte da nicht ganz deutlich werden, aber ich habe es doch mal über die Lippen gebracht und gesagt, ihr geht an dem, was Gott jetzt tut, vorbei. Ihr spottet, ihr lästert darüber, es hat euch nichts zu sagen. Und ich habe dann noch den Satz hinzugefügt, ihr seid Verächter dessen, was Gott jetzt tut und seid in einer ganz frommen Form gelandet, die kein göttliches Leben in sich trägt. Ihr Lieben, das war kein Urteil. Das war nur eine Beurteilung aufgrund des Wortes Gottes. Dennoch steht geschrieben, der Geistliche beurteilt alles recht und wird von niemand zutreffend beurteilt. So schreibt es Paulus an die Korinther. Hier haben wir einen Gottesmann. Was ihn betraf, so konnte er sagen. Da gab Amos dem Amazia zur Antwort: Ich bin kein Prophet, ich bin kein Mitglied einer Prophetenschule, sondern ein Hirt bin ich und züchte Maulbeerfeigen. Jetzt kommt die Begründung in Vers 15. Aber, dieses Aber, der Herr hat mich hinter der Herde weggeholt und der Herr hat mir geboten. Amen. Aber der Herr, nicht er selbst, hat ja gesagt, wer er war, Hirte, Maulbeer, Züchter und so weiter. Und dann kommt die Begründung, aber der Herr hat mich hinter der Herde weggeholt. Ich denke im Moment tatsächlich an Elisa, der ja 12 Joch Ochsen vor sich hatte. Und es gibt wirklich bis auf den heutigen Tag Männer, die den Ochsen hinterhergehen, ohne zu begreifen, dass ein Prophet im Lande gewesen ist. Sie gehen und sie pflügen und sie begreifen nicht. Es macht nichts aus, ob 2 Paar Ochsen oder 12, aber sie marschieren hinter den Ochsen hinterher, ohne zu begreifen, was Gott im Lande getan hat. Erst dann, als der Tag kam und plötzlich da etwas weitergegeben wurde, der Mantel, ihr wisst ja, was da geschah, mit dem Moment war es aus. Ochsen blieben Ochsen, ja, sie wurden sogar alle geschlachtet und das ist das Richtige. Dann kann man nie wieder zurückgehen, um den Ochsen noch einmal wieder nachzulaufen. Das Geschirr wurde zum Feuer verwendet, es hat ja gut gebrannt. Ochsen wurden gegessen, nachdem sie schön geschmort waren. Und schon war das Alte vorbei, etwas ganz Neues begann und man konnte zu dem Alten nicht mehr zurück. Ihr Lieben, wenn Gott uns beruft, wenn er über uns kommt, seine Kraft sich uns offenbart, dann werden alle Brücken abgebrochen, dann gibt es kein Zurück mehr, nur noch ein Vorwärts mit Gott von dem Tage an. Haben wir das alle begriffen? Gott schenke uns wirklich Gnade. Hier geht's noch weiter. In diesem Wort, aber der Herr hat mich hinter der Herde weggeholt und der Herr hat mir geboten. Wie wunderbar. Aber nun höret noch eins. Obwohl der Herr berufen, geboten, gesandt hat, hat der Amatzia gesagt, hier nicht. Hier darfst du im Namen des Herrn nichts verkündigen. Mach dich auf. Und davon merken wir, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, jeweils zu der bestimmten Zeit, und nun leben wir leben ja jetzt, wir lebten nicht zu Amatzia-Zeiten oder zu anderen Zeiten, wir leben jetzt. Und es kommt jetzt darauf an, das zu akzeptieren und zu hören, anzunehmen, was der Herr durch den Geist und durch das Wort heute der Gemeinde zu sagen hat. Es ist immer leicht, die Gräber der Propheten zu schmücken. Und dann sagt der Herr uns ins Gesicht, eure Väter haben sie dort hineingetan. Man muss also in der Tat darauf achten, nicht in die Fußspuren der Ablehnenden zu geraten, sondern den Weg der Gerechten zu finden und anzunehmen und dem Herrn dafür zu danken und dann auch zu folgen. Dann geht's aber noch weiter. Und nun vernimm das Wort des Herrn, weil du sagst, ich dürfe nicht gegen Israel als Prophet auftreten und nicht gegen das Haus Isaak predigen. Darum hat der Herr so gesprochen. Dein Weib wird zu Hure werden in der Stadt. Deine Söhne und deine Töchter sollen durch das Schwert fallen. Und dein Boden soll mit der Messschnur verteilt werden. Du selbst aber sollst in einem unreinen Lande sterben. Und Israel muss aus seinem Lande in die Gefangenschaft wandern. Ein ganz ernstes Wort. Ihr wisst, manchmal gebraucht die Bibel auch im prophetischen Wort gewisse Aussprüche wie Weib oder Braut oder wenn es Abgefallene sind, Dirne oder Hure, verschiedene Dinge. Ich habe die Begriffe nicht erfunden, sie stehen ja in der Bibel geschrieben. Und Gott will damit Untreue vor Augen führen. Er hat nicht nur einen schlimmen Begriff geprägt. Er hat uns vor Augen führen wollen, wie schlimm die Sache ist, wenn geistliche Hurerei, wenn geistlicher Ehebruch getrieben wird. Er hat uns die Sache vor Augen führen wollen, damit wir es begreifen. Und wenn wir da in das Alte Testament gehen, Ehebrecher mussten gesteinigt werden. Und ihr kennt ja alle die Geschichte. Und hier wurde diesem Amatzia etwas ganz Schlimmes angekündigt und weshalb? Weil er nicht bereit war, auf das Wort des lebendigen Gottes zu hören. Und ich sage es euch heute, wer nicht bereit ist, auf das Wort des lebendigen Gottes in diesen Tagen zu hören, der wird zur Hure gehen, der wird zur Vermischung gehen, der wird geistliche Hurerei weiter betreiben, vielleicht in anderer Form, aber er wird nicht zu der klaren und wahren Verkündigung des Wortes Gottes gelangen. Denn da gelangen wir nur auf dem von Gott gebahnten und bestimmten Wege, nicht auf eigenem Wege und schon gar nicht, wenn wir Männer Gottes ablehnen. Haben wir das begriffen? Das war damals die Konsequenz. Wie viele haben einen guten Anfang gemacht? Und dann haben sie gesucht, bis sie scheinbar etwas gefunden haben. Wie es mir gestern noch per Telefon gesagt wurde, Wir haben viel Unbiblisches bei euch gefunden. Ich möchte den gerne vor mir haben, wer seine Hand auf eine Bibelstelle legen kann. Den möchte ich gerne vor mir haben. Aber durchs Telefon kann man sagen. Es ist einfach bei Gott so, wer die Liebe zur Wahrheit nicht in sich aufnimmt, nicht innerlich mitgeht, der muss der Lüge Glauben schenken. Und wer der Lüge Glauben schenkt, ist unter dem satanischen Einfluss der alten Schlange, des alten Lügners. Ich weiß nicht, warum ich gerade daran denke, aber, und ich hoffe, dass ihr demnächst die Lieder, die im Pfingstjubel von Pastor Paul geschrieben stehen, auch später so singen werdet wie bis jetzt. Aber als dieser Mann auf dem Sterbebett lag, ihr wisst ja, er hat sich nicht biblisch taufen lassen wollen. Er hing an der Tradition noch bis ans Ende. Und zwei Sätze, die wahrscheinlich seine letzten waren, lauteten, ich habe sie bei mir schriftlich vorliegen, lauteten, ich habe die alte Schlange geküsst. Männer, die im Geiste gesungen haben, die in Zungen stundenlang gejubelt, gejauchzt und gepriesen haben, haben die Wahrheit gehört. Emil Meyer hat schon damals die Taufe auf den Namen Jesu Christi verkündigt und andere biblische Wahrheiten. Und es gab Männer, die daran vorbeigegangen sind. Aber dann kommt das Sterbebett. Und dann merkt man plötzlich, dass man nicht aus dem Kelch des Segens getrunken hat, von dem Paulus sagt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Und wie könnt ihr zugleich aus dem Kelch der, bitte, wie steht's doch, in 1. Korinther 10, soll ich euch vorlesen? Wie könnt ihr zugleich aus dem Kelch der Dämonen und aus dem Kelch des Herrn trinken? So steht's in unser aller Bibel. Ich lese es euch vor, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Das ist 1. Korinther, 10. Kapitel. 1. Korinther, Kapitel 10. Wir lesen hier von Vers, ja, vielleicht von Vers 21 und 22. 1. Korinther 10, 21 und 22. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen sein. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Würde man dieses Wort überall lesen, Entsetzen würde durch den ganzen Saal gehen. Und alle würden empört sagen, wir am Tisch der Dämonen, ich denke nicht daran. Lasst mich in Ruhe. Ihr Lieben, was schreibt Petrus? In den letzten Tagen werden Lehren, die von Dämonen herrühren, verkündigt werden. Habt ihr es alle gelesen? Überall da, wo nicht der Heilige Geist die Inspiration gibt und klares und wahres Wort Gottes verkündigt wird, sondern Dinge verdreht, gebogen, zurechtgelegt werden, da hat der Feind seine Hand im Spiel, wie im Garten Eden mit der Eva, dass er einfach das Wort verdrehte. Und ihr wisst ja, er hat es elegant getan. Er hat auch von Bäumen gesprochen, auch von Frucht gesprochen. Der Herr hat es ja auch getan, aber er hat die Sache auf den Kopf gestellt. Und schon war es passiert. Die Frau des Amatzias musste solches über sich ergehen lassen. Als Strafe dafür, dass er, dieser Mann, und das war ja der Oberste, der das Sagen hatte, dass er nicht aufgenommen hat, was Gott sandte. Warum sagt der Herr Jesus, wenn ich jemand sende, wer ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer euch höret, der höret mich. So steht's im Worte Gottes geschrieben. Sorget euch nicht um das, was ihr sagen werdet. Denn Ich werde euch eingeben, was ihr sagen sollt. Ihr Lieben, wir haben es geistig, und das muss noch einmal betont werden, mit viel Hurerei zu tun. Mit viel Hurerei zu tun. Geistlich, ganz gewiss. Aber Gott will es nicht. Gott will eine Braut ohne Flecken und ohne Runzel. Gott will nicht, dass wir einmal da sitzen, wo Lehren von Dämonen her rühren und zurechtgerührt wurden, sondern da, wo der Tisch des Herrn ist. Da, wo Gottes Wort an uns ergeht. Da, wo erfüllt wird, ich werde Tage senden, spricht Gott der Herr. Tage, einen Hunger werde ich senden in das Land. Nicht einen Hunger nach Brot und einen Durst nach Wasser, sondern einen Hunger, das Wort des Herrn zu hören. Und solche Leute werden aus aller geistlichen Vermischung herausgerissen und in das Reich Gottes hineingesteckt. Sie tragen Verlangen nach der lauteren Milch des Evangeliums, und dann geht's immer weiter. Nach Belehrung, nach allem, was Gott für uns bereitet hat. Ich glaube, dass es für uns eine sehr große Lektion ist. Und auch das darf noch einmal hervorgehoben werden. Es gab immer Menschen, die Gott gepriesen haben für das, was er irgendwann mal getan hat. Und dann ihn schon preisen für das, was er je tun wird. Denn wenn er was tut, wird es ja bei ihnen tun. Sie haben ja den Anspruch darauf, weil sie darauf warten. Aber gegenwärtig an dem vorbeigehen, was Gott tut. Und wir haben es an dieser Stätte immer wieder neu betont und hervorgehoben. Es kommt darauf an, den Anschluss an das göttliche Wirken zu finden und dann mitzugehen von ganzem Herzen mit dem, was Gott tut, mitzugehen. Ich habe nicht vor, einen Vergleich zu ziehen. Ich bin weder ein Prophet noch ein Maulbeerzüchter noch irgendein Farmer. Ich bin eigentlich gar nichts. Und das bedarf ja nicht lange, um das auch zu begreifen. Aber eins dürfen wir sagen. Wir haben das Wort unseres Herrn empfangen. Und wir tragen einen göttlichen Schatz in irdenen Gefäßen. Und nicht nur ich allein, sondern wir alle, die wir Gottes Wort in diesen Tagen aus dem Munde des Herrn gehört haben. Ihr wisst ja, in den Tagen Moses hat der Herr zu ihm gesagt, du sei Aaron Gott und er sei dein Prophet. Ein starkes Stück. Wenn das heute jemand sagen würde, die Menschen möchten davonlaufen und sagen, Moment mal, dieser Mann, der geht doch viel zu weit. Aber darin haben wir eigentlich die genaue Weitergabe des von Gott empfangenen Wortes. Ich weiß nicht, ob ich es hier gelesen habe, aber wir können es eben schnell noch lesen und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Es heißt hier in 2. Mose im 4. Kapitel, ihr kennt ja alle die Berufung des Propheten Mose, der vorher ja auch ein Hirte war. Er hat die Herde seines Schwiegervaters, des Midianiters Jethro, geweidet. Aber der Herr hat ihn von dort weggeholt. Es gab einen Tag der göttlichen Berufung in seinem Leben. Und dann kam der göttliche Auftrag. In jedem Fall lesen wir da von den beiden Zeichen zuerst und dann von Vers 10 eine weitere Unterhaltung zwischen dem Herrn und Mose. Und dann heißt es hier von Vers 15, 2. Mose 4 von Vers 15, dann sollst du dich mit ihm besprechen und ihm die Worte in den Mund legen. Eigenartig. Da soll nun jemand, mit dem Gott gesprochen hat, einem anderen, der das Wort weitergeben soll, diese von Gott empfangenen Worte in den Mund legen. Warum sollte es so sein? Nicht eigene Gedanken sollte Aaron weitergeben, sondern das aus dem Munde des allmächtigen Gottes gekommene heilige Wort. Und dieses Wort wird nie leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Denn Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Dann sollst du dich mit ihm besprechen und die Worte ihm in den Mund legen. Ich aber will mit deinem und mit seinem Munde sein. Amen, Halleluja. Gott war nicht nur mit dem Munde der Propheten und Apostel. Gott will mit unserem Munde sein, wenn aus unserem Munde die gleichen Worte kommen, die Gott ihnen offenbart hat, dann war er mit ihnen, dann ist er mit uns aus Gnaden. Gelobt sei sein herrlicher Name. Und wir werden uns hüten, etwas anderes zu bringen als das Wort des lebendigen Gottes. Ich empfinde Freude darüber, dass der Herr uns gewürdigt hat, sein teures und heiliges Wort im Glauben aufzunehmen und es zu bewahren und zu beherzigen. Ich aber will mit deinem und mit seinem Munde sein und euch angeben, was ihr tun sollt. Er soll also für dich zum Volk reden, und zwar so, dass er für dich der Mund ist und du für ihn an Gottes Statt bist. Woraus habe ich gelesen? Aus der Zeitung? Nein. Aus irgendeinem kritischen Buch? Nein. Aus der Bibel. Aus dem Buch Gottes habe ich vorgelesen. Warum hat Gott zu den Propheten gesagt, ihr seid Götter? Warum? Weil sie die göttliche Substanz des Wortes in sich aufgenommen haben und der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind. Gott will doch keine Phantasten, die über sein Wort fantasieren. Er will Teilhaber seiner göttlichen Natur aus uns machen. Und wir müssen deshalb wiedergeboren werden durch den Samen des Wortes Gottes, der ja lebendig ist, und durch den Geist, der es lebendig macht. Also bezogen auf Aaron heißt es, er soll also für dich zum Volk reden, und zwar so, dass er für dich der Mund ist und du für ihn an Gottes Statt bist. Hier haben wir göttliche Ordnung. Gott sende seine Knechte und Propheten früh und spät. Ob sie vorher Hirten, Feigen gezüchtet haben oder Schafe geweidet oder Farmer waren, spielt keine Rolle. Wir haben die Entscheidungen Gottes zu respektieren. Wohl den Menschen, die diese göttliche Ordnung bis auf den heutigen Tag erkennen und Gott dafür danken. Was schrieb Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus? Du hast die Dinge gehört, die gelehrt wurden. Vertraue sie anderen an, damit auch sie wieder weiter andere lehren können. Es muss dieselbe Lehre, das gleiche Wort, es muss alles am Ende so sein, wie es am Anfang war. Das sind die Wege Gottes mit seinem Volk in diesen Tagen. Gott sendet, ja, Gott hat einen Hunger gesandt unter das Volk. Wehe denen, die die Zeit nicht wahrnehmen und die einen prophetischen Dienst ablehnen, wie damals Amazia getan hat. Dann bleibt nur eins übrig, weiterzumachen mit geistlicher Hurerei, ganz gleich, auf welche Art, auf welche Weise. Und das ist derselbe Geist der Denominationen, indem Menschen einander miteinander beraten, und entscheiden. Wir haben es an dieser Stätte nicht mit Entscheidungen zu tun, die Menschen treffen. Wir haben an dieser Stätte die göttlichen Entscheidungen zu respektieren und wir tun es von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Sein Wort ist unser Wort, sein Leben ist unser Leben, seine Entscheidungen sind unsere Entscheidungen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir leben in einem prophetischen Zeitalter. Es bedurfte eine Zurechtweisung und der göttlichen Belehrung und Offenbarung all der Geheimnisse. Und so hat der Herr es aus Gnaden geschenkt. Wollen wir ihm von Herzen dafür danken und wie wir im Einleitungswort mitgelesen haben, lasst uns den Herrn gemeinsam preisen und ihm die Ehre geben, der sein Volk gnädig angesehen hat. Wohl denen, die jetzt ein Ohr haben, um zu hören, die nicht verstockte Herzen haben und sagen, das ist nicht für uns. Mach dich auf. Wir glauben, was wir immer geglaubt haben. Wir brauchen das nicht. Ich bitte euch, nehmt das, was hier im Worte geschrieben steht, als Mahnung mit auf den Weg. Wir machen keinem Menschen Angst an dieser Stätte. Aber die Sache ist so ernst. Es geht hier um Sein oder Nichtsein. Es geht um Leben oder Tod. Es geht aufs Ganze. Wer gegen Gott geht, kann doch nicht mit ihm sein. Oder wie verstehe ich das? Wir müssen doch mit Gott gehen, um bei ihm zu sein. Wer gegen das geht, was er tut, kann doch nicht für ihn sein. Und der Herr sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wollen wir zu denen gehören, die mit ihm gehen, die mit ihm sammeln, die wir uns zusammenfinden in seiner Gegenwart, um sein Wort zu hören und ihm von Herzen für alles zu danken. Großes hat er an uns getan. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Würdest du beten, Bruder Ross?
Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir wiederum aufs Neue gemeinsam.
Halleluja.
Für dein teures und heiliges und wahres Wort,
ja,
das auch heute Abend zu unseren Herzen geredet hat. Herr, wir bitten dich, möge niemand unter uns sein, der dein Wort ablehnt, der dein Reden in Frage stellt, Herr. O bewahre, Herr, alle, Herr, die hier sind, dass wir dein Wort annehmen, dass wir es glauben und dass wir dir den Dank und die Ehre und die Anbetung darbringen, Herr, wie aus einem Munde, Herr. Denn du meinst es nur gut mit deinem Volke.
Ja.
Du hast dein Volk herausgeführt.
Halleluja.
Herr, und was sich zu deiner Herde gehört, das wird von dir gehen, o Herr. Aber deine Schafe hören auf deine Stimme, Herr.
Halleluja.
Und sie folgen dir nach, Herr, wohin es gehen mag. Und wir wissen, Herr, wohin du sie leitest, Herr. Du leitest sie auf grüne Aue, Herr. Und du drängst sie an frischen Quellen, Herr. Preis und Ehre, Dank und Anbetung sei dir, dem Lamme. Wir beten dich an und rühmen deinen herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Halleluja. Amen.